Also, stell dir mal vor, du wachst morgen auf und im gesamten Internet wurden über Nacht vollautomatische Blitzer aufgestellt.
Oh ja, das ist ein richtig gutes Bild dafür.
Genau, und diese Blitzer sind halt nur auf eine einzige Sache programmiert. Die scannen wirklich gnadenlos jede noch so kleine Ecke deines digitalen Geschäfts ab.
Und sie finden alles.
Absolut. Und wenn da dein, sagen wir mal, digitaler TÜV abgelaufen ist, dann gibt es halt kein Knöllchen über 20 €. Wir reden hier von Bußgeldern von bis zu 100.000 €.
Ja, oder noch schlimmer, die Behörde zieht dir einfach den Stecker.
Exakt. Dein Online-Shop wird im Zweifel komplett offline genommen. Und das ist jetzt, das ist keine dystopische Zukunftsvision. Das ist exakt die Realität, in der Shopbetreiber in Deutschland jetzt heute im Jahr 2026 aufwachen.
Richtig. Und wir müssen das heute wirklich mal genau aufdröseln.
Genau, das ist unsere Mission heute. Willkommen zu unserem Detailblick in dieses Thema. Schön, dass du dabei bist. Wir stützen uns heute auf einen brandaktuellen Fachartikel. Der ist von heute, dem 14. Juni 2026, von der Agentur CAIS aus dem Erzgebirge.
Eine sehr detaillierte Analyse, ja.
Extrem detailliert. Und die beschreiben da eine absolute Panik im Markt wegen der Barrierefreiheit. Aber lass uns mal direkt reinspringen, was mich da sofort stutzig macht. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, dieses BFSG, das ist doch schon lange bekannt.
Ja, das wurde eigentlich schon 2022 verabschiedet. Es ist die deutsche Umsetzung vom European Accessibility Act.
Okay, also keine Überraschung. Und die Schonfrist lief am 28. Juni 2025 ab. Das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Warum brennt dann ausgerechnet jetzt, Mitte 2026, bei den Betreibern förmlich die Hütte?
Das ist eine super wichtige Frage. Der Schock sitzt deshalb so tief, weil sich die Art und Weise der Kontrolle jetzt elementar verändert hat.
Okay, inwiefern?
Also in dem Jahr direkt nach dem Fristablauf, also Mitte 2025 bis jetzt, ist nicht viel Sichtbares passiert. Die Behörden mussten sich ja auch erstmal sortieren, Zuständigkeiten klären, Prozesse aufsetzen.
Verstehe. Das war quasi noch eine Art inoffizielle Schonzeit.
Genau. Wenn ein Shop nicht barrierefrei war, musste sich theoretisch erstmal ein betroffener Nutzer aktiv bei der Behörde beschweren. Das war ein massives Nadelöhr. Ein Mensch musste einen anderen Menschen kontaktieren.
Und das ändert sich jetzt?
Ja, und zwar radikal. Ab jetzt, also dem dritten Quartal 2026, fallen diese menschlichen Flaschenhälse komplett weg. Laut dem CRS-Artikel sehen wir jetzt den massenhaften Einsatz von automatisierten Scan-Tools.
Wow, also wirklich Bots, die das Netz durchforsten.
Exakt. Das sind Bots, die im Auftrag von Marktüberwachungsbehörden scannen. Aber, und das ist das eigentliche Gefährliche, leider eben auch von Abmahnvereinen.
Ah, das klassische Abmahngeschäft.
Ja, leider. Es sind jetzt einfach Maschinen, die andere Maschinen prüfen. Und diese Tools finden fehlerhaften Code in Millisekunden. Du kannst dich nicht mehr in der Masse verstecken.
Das ist ja der Punkt, an dem es für viele kleine Händler wirklich existenzbedrohend wird. Wenn ich als Zuhörer jetzt einen mittelständischen Online-Shop betreibe, sagen wir mal, ich verkaufe handgemachte Keramik oder so Spezialwerkzeug.
Ein typischer kleiner Nischenshop.
Genau. Da frage ich mich doch sofort, gilt dieses Gesetz mit diesen massiven Strafen wirklich für mich? Es gibt doch in fast jedem Wirtschaftsgesetz diese berühmte Ausnahme für Kleinstunternehmen.
Ja, die gibt es auch im BFSG. Die Ausnahme besagt: Kleinstunternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitenden und maximal 2 Millionen Euro Jahresumsatz oder Bilanzsumme sind befreit.
Perfekt! Da fallen doch gefühlt 80% aller kleinen Nischenshops drunter. Problem gelöst, oder nicht?
Eben nicht. Und das ist eine der gefährlichsten juristischen Fallen in diesem ganzen Gesetz.
Okay, warte. Wieso Falle?
Die Experten von CIS warnen davor extrem eindringlich. Diese Kleinstunternehmerausnahme gilt explizit und primär für Dienstleistungen.
Dienstleistungen? Aber ich verkaufe doch Keramik.
Genau da ist das Problem. Sobald du Produkte, also im Sinne des Gesetzes herstellst, in die EU einführst oder vertreibst, bist du voll in der Pflicht. Und ein Online-Shop, der physische Keramik oder Werkzeug an Endkunden verkauft, vertreibt nun mal Produkte.
Krass, das Gesetz unterscheidet da also wirklich so hart?
Ja, extrem hart. Zwischen dem reinen Erbringen einer elektronischen Dienstleistung und dem echten Inverkehrfragen von Waren.
Moment, das heißt, mein Umsatz oder meine Mitarbeiterzahl schützen mich im E-Commerce eigentlich überhaupt nicht, sobald ich physische Güter über den Warenkorb jage?
In den allermeisten B2C-Szenarien, also beim Verkauf an Verbraucher, nein, sie schützen dich nicht.
Wahnsinn.
Die Grenzen sind im digitalen Raum juristisch so unfassbar eng gezogen. Der Versuch, sich da irgendwie auf diese Ausnahme zu berufen, gleicht laut den Experten einem juristischen russischen Roulette.
Das heißt, die Empfehlung ist klar.
Ja, die ehrliche, pragmatische Empfehlung der Agentur lautet, im Zweifel bist du immer in der Pflicht. Wer versucht, sich da durch juristische Spitzfindigkeiten herauszuwinden, trägt das volle Risiko einer wettbewerbsrechtlichen Abmahnung. Und die summieren sich rasend schnell.
Da wird mir als Betreiber direkt schwindelig. Vor allem, wenn ich an die technische Realität eines Online-Shops denke. Ich baue ja heutzutage nicht mehr alles selbst.
Richtig. Fast niemand programmiert mir alles von Scratch.
Nehmen wir mal ein alltägliches Beispiel. Ich habe meinen Shopcode vielleicht von einer Agentur blitzsauber programmieren lassen. Aber dann binde ich, weil ich es gesetzlich ja auch muss, ein Cookie-Consent-Tool eines Drittanbieters ein.
Oh ja, ein Klassiker.
Oder ich nutze ein externes Plugin für Produktbewertungen. Was passiert denn jetzt, wenn dieses externe Tool von einem Screenreader nicht gelesen werden kann?
Dann haftest du.
Ausnahmslos.
Ausnahmslos. Du als Shopbetreiber bist für die Bereitstellung deines gesamten digitalen Angebots verantwortlich.
Aber den Code habe ich doch gar nicht geschrieben.
Das rechtliche Konstrukt dahinter ist simpel. Du integrierst diesen Drittcode in deine Website. Er wird auf deiner Domain ausgeführt. Er ist ein fester Teil der Interaktion deines Kunden mit deinem Geschäft.
Verstehe. Also, wenn das Cookie-Tool blockiert.
Genau. Wenn dein Cookie-Banner zum Beispiel den Tastaturfokus eines blinden Nutzers einfängt und er dieses Banner nicht ohne Maus schließen kann, ist dein gesamter Shop blockiert.
Weil er gar nicht erst an die Produkte rankommt.
Richtig. Es spielt rechtlich absolut keine Rolle, ob du den Code des Banners selbst geschrieben hast oder ihn von einem externen Dienstleister mietest. Du bringst es auf deiner Seite zum Einsatz.
Puh, also wenn die Haftung derart extrem ist und der Umbau der gesamten Codebasis nach so enorm viel Aufwand klingt, dann wundert es mich eigentlich nicht, dass der Markt gerade mit vermeintlichen Wunderlösungen überflutet wird.
Du sprichst von den Overlays.
Ja, genau. Ich sehe in letzter Zeit ständig diese kleinen Widgets. Man bindet ein JavaScript ein und unten rechts auf der Website erscheint so ein kleines Rollstuhlsymbol.
Ja, fast auf jeder zweiten Seite gefühlt.
Und wenn man darauf klickt, öffnet sich so ein Menü, mit dem Nutzer dann die Farben invertieren können, die Schrift vergrößern oder Animationen stoppen. Die Anbieter nennen das Accessibility Overlays und versprechen quasi 100%ige Barrierefreiheit per Knopfdruck.
Ja.
Warum machen wir das nicht alle einfach so? Das klingt doch nach der perfekten Lösung.
Weil es eine technische und rechtliche Illusion ist. Die Analyse von Seas warnt in aller Deutlichkeit vor diesen Overlays.
Echt? Aber warum?
Sie sind keine Lösung, sie sind ein massives Risiko.
Aber wenn ein Nutzer mit einer Sehschwäche auf den Button klickt und der Kontrast sich für ihn verbessert, ist ihm doch geholfen. Das muss doch besser sein als gar nichts, oder?
Lass uns das mal technisch aufdröseln. Ein Online-Shop besteht im Kern aus dem sogenannten DOM.
Dem Document Object Model.
Genau. Das ist die strukturelle HTML-Basis deines Shops. Das ist das Skelett. Darauf liegt dann das CSS für die Optik, also die Haut und die Kleidung, wenn man so will.
Okay, HTML ist die Struktur, CSS ist das Design.
Richtig. Was ein Screenreader macht, den ein blinder Mensch nutzt, ist Folgendes. Er ignoriert die Optik komplett. Er liest das DOM zeilenweise, strukturell von oben nach unten aus.
Er schaut sich also nur das nackte Skelett an.
Exakt. Ein Overlay ändert aber in der Regel nicht diese kaputte HTML-Struktur im Hintergrund. Es stülpt nur eine visuelle Maske über die Seite oder fügt oberflächliche Skripte hinzu.
Das heißt, das Overlay behandelt eigentlich nur die Symptome an der Oberfläche, während die Krankheit im Code unten drunter weiter wuchert.
Eine sehr gute Beschreibung. Stell dir vor, du betreibst ein Restaurant. Und die Küche dieses Restaurants ist wie ein gefährliches Labyrinth aufgebaut.
Okay, überall Stolperfallen.
Genau. Und anstatt jetzt das Labyrinth umzubauen, damit die Kellner nicht stolpern, drückst du den blinden Kunden einfach eine Speisekarte in Brailleschrift in die Hand und behauptest, dein Restaurant sei jetzt komplett barrierefrei.
Wow, das ist ein starkes Bild. Die zugrunde liegende Architektur ist also immer noch ein völliges Desaster?
Absolut. Audit-Tools zeigen immer wieder, dass diese Overlays im besten Fall 25-40% der tatsächlichen Barrieren beheben.
Das ist ja gar nichts.
Wenn dein Checkout-Formular keine semantischen Verknüpfungen im Code hat, scheitert der Screenreader. Da ist es völlig egal, wie oft du vorher die Farben per Widget invertiert hast.
Und was sagt das Gesetz dazu?
Vor Gericht bieten dir diese Tools deshalb auch exakt null Schutz gegen Abmahnungen. Behindertenverbände raten sogar massiv von der Nutzung ab.
Warum raten die davon ab? Stören die Widgets?
Ja, weil diese Widgets oft mit den individuellen Hilfsprogrammen kollidieren, die am PC des Nutzers ohnehin schon installiert sind. Sie machen es oft sogar schlimmer.
Okay, Wunderlösungen fallen also definitiv aus. Dann müssen wir wohl an den offenen Code ran. Der Goldstandard, von dem das Gesetz und auch der CIS-Artikel da immer sprechen, ist die sogenannte WCAG 2.1 auf Level A.
Genau, die Web Content Accessibility Guidelines.
Wenn ich das richtig verstehe, ist das aber kein sturer Katalog von 10.000 Einzelregeln, sondern das Ganze baut auf bestimmten Prinzipien auf.
Richtig, es sind 4 Säulen.
Lass uns das doch mal ganz praktisch durchspielen, anstatt nur Checklisten abzuhaken. Stell dir vor, ich bin ein blinder oder stark sehbehinderter Nutzer und möchte in meinem Shop jetzt ein paar Schuhe kaufen. Was ist die allererste Hürde, wenn die Seite überhaupt erstmal lädt?
Die allererste Säule, die Wahrnehmbarkeit. Informationen dürfen nicht exklusiv über einen einzigen Kanal kommuniziert werden.
Also nicht nur visuell.
Genau. Nehmen wir die Produktbilder deiner Schuhe. Für den sehenden Nutzer ist sofort klar, das ist ein schwarzer Sneaker mit weißen Schnürsenkeln. Der Screenreader sieht aber nur ein Bildtag im HTML.
Und was passiert, wenn das Bild nicht beschrieben ist?
Wenn der sogenannte Alttext fehlt, also die beschreibende Hinterlegung direkt im Code, liest die Software im schlimmsten Fall nur so eine kryptische Dateinamennummer vor, bild-085.jpg.
Okay, das leuchtet mir ein. Bilder brauchen Beschreibungen. Das kennt man ja auch ein bisschen aus dem SEO-Bereich.
Absolut, da gibt es große Überschneidungen.
Aber der Artikel nennt im Bereich Wahrnehmbarkeit noch etwas anderes, nämlich die Farbe. Und hier hake ich jetzt mal ein. Wenn ich in meinem Shop ein Formularfeld habe und der Nutzer gibt eine falsche Postleitzahl ein.
Zum Beispiel nur 4 Zahlen statt 5.
Genau, dann färbe ich den Rahmen dieses Feldes rot. Rot bedeutet universell Stopp oder Fehler. Das versteht jeder. Wieso um alles in der Welt ist das ein Verstoß gegen die Barrierefreiheit?
Weil Rot für einen Screenreader einfach nicht existiert. Das HTML sagt nur, hier ist ein Eingabefeld. Die rote Farbe wird über diese separate Styling-Datei, das CSS, hinzugefügt.
Ah, und wir haben ja vorhin gesagt, der Screenreader ignoriert das CSS.
Richtig. Ein blinder Nutzer hört also nur Eingabefeld Postleitzahl. Ohne jeden Hinweis darauf, dass seine Eingabe gerade abgelehnt wurde.
Er weiß gar nicht, dass er einen Fehler gemacht hat.
Genau. Und selbst für sehende Nutzer mit einer Rot-Grün-Schwäche, was immerhin knapp 10% der männlichen Bevölkerung betrifft, ist ein roter Rahmen neben einem grünen Rahmen oft kaum zu unterscheiden.
Was muss ich stattdessen tun?
Du brauchst zwingend ein Textlabel, das explizit sagt, Fehler. Die Postleitzahl muss 5-stellig sein. Information darf niemals nur über das Design transportiert werden.
Okay, das habe ich verstanden. Das Bild ist beschrieben, die Fehler sind als Text formuliert. Jetzt will ich den Schuh tatsächlich kaufen. Ich muss ihn in den Warenkorb legen und durch den Checkout gehen. Das bringt uns zur zweiten Säule, der Bedienbarkeit.
Das Herzstück des E-Commerce.
Die Quelle nennt den Checkout den absolut kritischsten Punkt. Warum scheitern hier technisch so wahnsinnig viele Shops?
Weil der Checkout technisch gesehen oft der komplexeste Teil der gesamten Software ist. Wir fordern vom Nutzer extrem viele Interaktionen auf sehr engem Raum.
Ja, Adresse eingeben, Versandart wählen.
Checkboxen für AGBs anklicken, die Zahlungsart per Radiobutton selektieren. Barrierefrei heißt hier, dieser gesamte Prozess muss sich ausschließlich per Tastatur bedienen lassen.
Komplett ohne Maus.
Komplett ohne Maus. Ein Nutzer drückt die Tabulator-Taste, um von Element zu Element zu springen und die Enter-Taste oder Leertaste, um etwas auszuwählen.
Und wo genau bricht dieses System im Checkout in der Regel zusammen? Ich meine, ein Formular ist doch eigentlich ein Standardding im Web.
Meistens bricht es an 2 Dingen. Erstens am fehlenden Focus-State.
Dem Fokus-Status?
Ja. Wenn du mit der Maus über einen Button fährst, ändert er oft die Farbe, richtig?
Ja, dieser Hover-Effekt, das sieht man hier ständig.
Genau. Wenn du aber mit der Tab-Taste durch die Seite navigierst, muss das Element, auf dem du gerade stehst, einen deutlich sichtbaren Rahmen bekommen. Das ist der Fokus.
Und das fehlt oft.
Sehr viele Webdesigner schalten diesen Rahmen im CSS aktiv ab. Sie setzen das auf Outline None, weil sie diesen dicken Rahmen optisch hässlich finden.
Oh je, und die Folge?
Die Folge ist fatal. Der Nutzer tappt durch die Seite und hat absolut keine Ahnung, wo er sich gerade befindet. Er fliegt komplett blind. Er weiß nicht, ob er gerade auf dem Kaufen-Button steht oder auf dem Abbrechen-Button.
Das ist ja ein echter Albtraum. Und du meintest, es gibt noch ein zweites Problem?
Ja, die sogenannten Tastaturfallen.
Tastaturfallen klingt gefährlich.
Ist es auch. Oft ploppt im Checkout ja dynamisch etwas auf. Zum Beispiel ein kleines Fenster, ein Modal, das fragt, möchten Sie noch einen Rabattcode eingeben?
Ja, oder einen Newsletter-Pop-up.
Genau. Visuell verdunkelt sich dann der Hintergrund und dieses Modal ist im Vordergrund aktiv. Wenn der Entwickler das HTML jetzt nicht extrem sauber strukturiert hat, springt der Tastaturfokus nicht automatisch in dieses Modal hinein.
Wo geht der dann hin?
Er wandert unsichtbar im abgedunkelten Hintergrund weiter. Der Nutzer ist sprichwörtlich gefangen.
Warte, er kann das Pop-up dann gar nicht schließen?
Richtig. Er kann das Modal nicht schließen, weil er den X-Button nicht per Tab-Taste erreicht. Und er kann im Hintergrund auch nicht weiter einkaufen, weil das Modal alles überlagert.
Er muss also den kompletten Kauf abbrechen.
Er muss den Tab schließen und geht zur Konkurrenz.
Was für ein unfassbar frustrierendes Erlebnis. Das erklärt absolut, warum der Checkout rechtlich so kritisch beäugt wird. Hier verliert der Shop ja nicht nur seine Compliance, sondern echt harten Umsatz.
Jeden Tag.
Aber wie sorge ich denn dafür, dass so komplexe, dynamische Dinge wie solche Pop-ups oder aufklappbare Menüs vom Screenreader richtig verstanden werden? Der Artikel spricht hier von der dritten und vierten Säule: Verständlichkeit und Robustheit. Und wirft da den Begriff ARIA-Attribute in den Raum.
Ah ja, ARIA. Sehr wichtiges Thema.
Was genau ist das für ein Mechanismus?
Also, ARIA steht für Accessible Rich Internet Applications. Um das zu verstehen, müssen wir uns kurz ansehen, wie modernes Webdesign oft funktioniert. Oft nutzen Entwickler für visuell aufwendige Elemente sogenannte Div-Tags.
Okay, ein Div, was ist das?
Ein Div ist im HTML eigentlich nur ein völlig leerer Container ohne jede inhaltliche Bedeutung. Wenn ein Entwickler daraus jetzt optisch einen Schiebeschalter baut, so einen schönen runden Toggle-Switch für den Newsletter, dann sieht das für uns sehende Nutzer toll aus.
Klar, wir sehen, das ist ein Schalter.
Der Screenreader kommt aber an diese Stelle im Code und liest nur leere Gruppe. Er weiß nicht, dass das ein Schalter ist. Er kann damit nichts anfangen.
Weil das semantische Etikett quasi fehlt. Das HTML-Gerüst lügt den Screenreader eigentlich an?
Völlig richtig. Und genau hier kommen diese ARIA-Attribute ins Spiel. Das sind spezielle Code-Snippets, die du in dieses Element einbaust.
Wie sehen die aus?
Du gibst diesem leeren Div-Container zum Beispiel das Attribut Role gleich Switch und den Status ARIA checked gleich False.
Ah, okay.
Plötzlich ist das Element robust. Der Screenreader ignoriert die irrelevante Optik und sagt dem Nutzer glasklar, das ist ein Schalter und er ist gerade ausgeschaltet.
ARIA ist also quasi die Brücke zwischen der komplexen visuellen Benutzeroberfläche und der strukturellen Realität für die Hilfssoftware.
Ganz genau. Es übersetzt das visuelle Verhalten in Maschinenlesbarkeit. Wenn dein Code hier nicht blitzsauber ist, zerbricht die Barrierefreiheit sofort.
Es reicht also wirklich bei weitem nicht, einfach nur eine Liste abzuhacken. Man muss die Logik des eigenen Codes komplett durchdringen.
Ja, das ist Handarbeit.
Dazu kommt, laut der Quelle, aber auch noch eine rein formale Pflicht, von der ich vorher noch nie gehört hatte, die sogenannte Erklärung zur Barrierefreiheit. Was hat es denn damit auf sich?
Das ist im Prinzip vergleichbar mit deinem Impressum oder deiner Datenschutzerklärung. Jeder Shop braucht dafür eine eigene, leicht auffindbare Unterseite.
Und was steht da drin?
Dort musst du transparent dokumentieren, wie barrierefrei ist mein Shop gerade. Welche Probleme sind uns vielleicht schon bekannt, an denen wir noch arbeiten?
Also, man darf auch zugeben, dass man noch nicht perfekt ist.
Ja, das wird sogar erwartet. Und ganz essentiell, du musst dort einen klaren Kontaktweg anbieten, über den Nutzer gezielt noch bestehende Barrieren melden können. Einen Feedback-Mechanismus.
Okay, das klingt eigentlich machbar.
Ist es auch. Aber das Fehlen dieser Erklärung ist einer der leichtesten und häufigsten Angriffsvektoren für Abmahnungen. Die Scan-Tools suchen einfach automatisiert nach diesem Link im Footer. Ist er nicht da, geht die rote Lampe an und die Abmahnung geht raus.
Wenn ich mir das jetzt alles so anhöre, den kompletten Code aufräumen, den Checkout umbauen, ARIA-Attribute setzen, Dokumentationen schreiben, dann ist das ein massiver Berg an Arbeit für einen Shopbetreiber.
Das bestreitet niemand.
Da muss ich dann ehrlich auch die Frage nach dem wirtschaftlichen Sinn stellen. Investiere ich hier als Unternehmer Zehntausende Euro, nur um Strafen abzuwehren? Oder hat das Gesetz tatsächlich auch einen handfesten unternehmerischen Mehrwert?
Das ist der vielleicht wichtigste Paradigmenwechsel, den der Artikel von Ziester anstößt. Barrierefreiheit ist eben keine Strafsteuer. Sie ist ein massiver wirtschaftlicher Hebel.
Okay, erklär mir das. Wie rechnet sich das?
Schauen wir uns mal die reine Demografie an. Rund jeder 10. Mensch in Deutschland lebt mit einer anerkannten schweren Behinderung. Hinzu kommen unzählige temporäre Einschränkungen oder altersbedingte Sehschwächen.
Das ist eine riesige Zielgruppe.
Riesig. Wenn dein Shop Barrieren aufweist, schließt du systematisch jeden 10. potenziellen Kunden vor deiner digitalen Ladentür aus. Dieser Umsatz wandert sofort zur Konkurrenz, die ihre Hausaufgaben gemacht hat.
Okay, 10% mehr potenzielle Käufer sind definitiv ein starkes Argument. Aber profitieren davon wirklich nur Menschen mit Behinderungen?
Überhaupt nicht. Das ist das Prinzip des sogenannten Curb-Cut-Effekts.
Curb-Cut? Also die abgesenkten Bordsteine an Straßenkreuzungen?
Ganz genau. Die wurden ursprünglich mal in den 70ern für Rollstuhlfahrer erfunden und erkämpft. Aber wer profitiert heute im Alltag am meisten davon?
Naja, eigentlich jeder. Jeder, der einen Kinderwagen schiebt, der einen schweren Rollkoffer zieht oder auf dem Fahrrad sitzt.
Exakt. Und im digitalen Raum passiert genau dasselbe. Ein barrierefreier Online-Shop lädt schneller, weil der Code schlanker und saugerer ist. Die Navigation ist logischer aufgebaut, die Kontraste sind auch bei grellem Sonnenlicht auf dem Smartphone gut lesbar. All das senkt die Frustration für absolut jeden einzelnen Nutzer.
Und ein reibungsloses Nutzererlebnis bedeutet am Ende mehr Verkäufe.
Das ist durch unzählige Studien belegt. Es korreliert im E-Commerce immer mit höheren Conversion-Raten.
Spannend. Und es gibt da noch einen, sagen wir mal, blinden Nutzer, den man als Shopbetreiber auf gar keinen Fall aussperren möchte, richtig?
Den mit Abstand wichtigsten blinden Nutzer des gesamten Internets. Den Googlebot.
Das fand ich im Artikel einen faszinierenden Aspekt. Erklär mir diesen Mechanismus nochmal. Warum liebt Google Barrierefreiheit so sehr?
Weil Suchmaschinencrawler das Internet exakt so konsumieren wie ein Screenreader. Der Googlebot hat keine Augen. Er kann nicht beurteilen, ob dein Design ästhetisch ansprechend ist.
Er sieht nur den Code.
Genau. Er hangelt sich am nackten HTML-Code entlang. Wenn du saubere Überschriftenstrukturen hast, also H1, H2 und so weiter, wenn du aussagekräftige Alttexte für Bilder verwendest, ARI-Rollen korrekt definierst und die Informationstiefe nicht in unlesbaren Skripten versteckst, dann servierst du Google den Inhalt deiner Seite quasi auf einem Silbertablett.
Das heißt, Barrierefreiheit und SEO sind sich extrem ähnlich?
Technisch gesehen sind es oft zwei Seiten derselben Medaille. Ein barrierefreier Shop rankt besser. Punkt.
Das dreht die Perspektive komplett. Es geht also nicht nur um Compliance und Strafvermeidung, es geht um Reichweite, SEO und generelle Qualität.
Ganz genau.
Okay, wir haben jetzt verstanden, warum wir es tun müssen und warum es uns sogar nützt. Aber wie fange ich denn jetzt an, ohne direkt in Panik zu verfallen? Die Experten von CIS raten ja zu einem Audit als ersten Schritt.
Ja, eine Bestandsaufnahme ist das Wichtigste.
Aber Moment. Du hast vorhin gesagt, dass automatisierte Scans und Overlays technisch nur bedingt funktionieren. Gleichzeitig empfiehlt die Quelle aber Tools wie Google Lighthouse oder X für die Bestandsaufnahme. Ist das kein Widerspruch?
Nein, es ist eine Frage des richtigen Werkzeugeinsatzes. Diese Audit-Tools sind fantastisch, um die ganz offensichtlichen technischen Brüche zu finden.
Also die niedrig hängenden Früchte.
Genau. Fehlende Alttexte. Kaputte Kontrastverhältnisse, formale HTML-Fehler. Das finden die Tools in Sekunden. Das Problem entsteht nur, wenn du glaubst, dass ein 100%-Score in Lighthouse bedeutet, dass dein Shop jetzt zu 100% barrierefrei ist.
Ah, okay. Weil die Tools eben nicht alles sehen.
Richtig. Sie finden, wie besprochen, nur etwa 30-40% der Probleme. Ein Bot kann nicht bewerten, ob die Logik deines Checkouts für einen echten Menschen wirklich Sinn ergibt.
Das bedeutet, ich komme um einen manuellen Test am Ende nicht herum?
Niemals. Der pragmatische Fahrplan sieht eigentlich so aus. Lass zuerst die automatisierten Tools laufen. Arbeite diese ganzen Quick Wins ab. Repariere deine Kontraste, beschrifte deine Bilder. Das geht in den meisten Shopsystemen wie Shopify oder WooCommerce wirklich sehr schnell.
Und dann?
Erschnappst du dir deine Tastatur, legst die Maus physisch weg und versuchst, in deinem eigenen Shop selbst ein Produkt zu kaufen. Nur mit der Tab-Taste und Enter.
Oh, das stelle ich mir frustrierend vor.
Es wird dir die Augen öffnen. Wenn du stecken bleibst, weißt du ganz genau, wo deine Entwickler ran müssen. Priorisiere bei der Reparatur immer die Bestellstrecke. und lade parallel sofort deine Erklärung zur Barrierefreiheit hoch. Das ist eine reine Formalie, schützt aber sofort vor den banalsten Abmahnungen.
Okay, ist also echte harte Arbeit am Fundament, aber es ist absolut machbar, wenn man aufhört, das Gesetz einfach zu ignorieren.
Und wir dürfen nicht vergessen, was diese kollektive Aufräumaktion im Netz auf einer viel größeren Skala bedeutet. Wir sprechen hier ja die ganze Zeit davon, dass wir das Internet maschinenlesbar machen müssen, damit Screenreader es interpretieren können.
Richtig.
Aber wir leben im Jahr 2026. Welche andere riesige Technologie entwickelt sich gerade in einem rasenden Tempo und ist ebenfalls darauf angewiesen, das Netz wie ein blinder Nutzer zu durchforsten und zu bedienen?
Oh, KI-Agenten. Wenn ich will, dass eine künstliche Intelligenz in Zukunft autonom das beste Angebot in meinem Shop findet, den Artikel in den Warenkorb legt und für mich komplett alleine einkauft, dann muss diese KI den Code meines Shops perfekt verstehen können.
Exakt. Das ist der große versteckte Bogen hier. Diese gesetzlich erzwungene Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen zwingt uns alle gerade dazu, die technische Infrastruktur für das KI-gesteuerte Internet der Zukunft zu bauen.
Wahnsinn!
Wer seinen Online-Shop jetzt nicht mit sauberen semantischen Codes und ARIA-Attributen fit macht, sperrt in ein paar Jahren nicht nur 10% der menschlichen Kunden aus, er macht sich für die autonomen KI-Assistenten von morgen komplett unsichtbar.
Ein Gedanke, der das Thema Barrierefreiheit endgültig aus dieser staubigen Compliance-Ecke herausholt. Wer das Gesetz heute nur als lästige Pflicht sieht, verbaut sich buchstäblich die technologische Zukunft. Die Blitzer sind scharf geschaltet, das Fundament muss erneuert werden, aber das Haus, das am Ende darauf steht, ist stabiler und erreichbarer als je zuvor. Denkt darüber nach, wenn ihr das nächste Mal euren eigenen Checkout überprüft. Danke fürs Zuhören bei unserem Detailblick.